Von Tag zu Tag mit Natascha Konopitzky.
Einen wunderschönen Nachmittag. Unser Thema heute: Hormone, Pestizide und Pharmazeutika im Wasser. Wie gefährlich sind chemische Rückstände im Grundwasser, im Trinkwasser und in Flüssen, Seen und Bächen? Bei mir im Studio begrüße ich Norbert Kreuzinger. Willkommen, Herr Kreuzinger.
Schönen Nachmittag.
Hallo, Sie beschäftigen sich mit Wasserqualität, arbeiten am Institut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft der Technischen Universität Wien. Dicofol, Quinocyphen, PFOS, Heptachlor, HBCDD, Dioxin und dioxinähnliches PCB. Ich habe sogar geschafft, ohne mich zu versprechen. Sie haben ja vor der Sendung gesagt, die werden intern die Unaussprechlichen genannt.
So ist es.
Das sind chemische Verbindungen und zwar sind das 6 Stoffe, die jetzt 2012 neu als gefährlich eingestuft wurden. Und gemeinsam mit anderen Stoffen kamen sie auf eine Art Watchlist der EU. Also diese Stoffe sind im Wasser nachweisbar und wurden als gefährlich eingestuft. Herr Kreuzinger, jetzt kann man ja, wenn man sich die Flüsse anschaut, unser Grundwasser, unser Trinkwasser, hat man ja den Eindruck, das ist alles rein sauber. Wie steht es jetzt tatsächlich um unsere Wasserqualität, beziehungsweise was ist da jetzt drin, was wir nicht sehen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Wasserqualität in unseren Wasserkörpern, das heißt in den Oberflächengewässern, in Grundwässern, in den Seen, eine sehr ausgezeichnete ist. Sie müssen sich vorstellen, dass in den 80er Jahren der Höhepunkt der Gewässerverschmutzung war. Es gab vorher nur eine relativ bescheidene Anzahl von Kläranlagen, die unser Abwasser gereinigt haben. Es ist seitdem sehr viel investiert worden, sehr viel gemacht worden und die Qualität unserer Gewässer hat sich hier dramatisch verbessert. Und heute sind wir, muss man fast sagen, in der glücklichen Lage, dass wir uns mit Substanzen beschäftigen müssen, die in so geringen Konzentrationen vorkommen, dass man vorher nie auf die Idee gekommen wäre, dass sie potenziell Probleme verursachen können.
Was heißt in geringen Konzentrationen? Wie gering sind diese Konzentrationen und sind diese Konzentrationen gefährdend? Also können diese geringen Konzentrationen die Fische im Wasser oder unser Trinkwasser, die Qualität unseres Trinkwassers negativ beeinflussen?
Genau, das ist momentan das Thema der wissenschaftlichen Bearbeitung. Von den Konzentrationsbereichen können Sie sich vorstellen, es ist vergleichbar, wenn Sie einen Zuckerwürfel in die neue Donau hineinwerfen. Das heißt, es geht hier um Konzentrationen im Spurenbereich, darum auch die Bezeichnung Spurenstoffe. Wir haben Konzentrationen in einem Tausendstel bis zu einem Millionstel Milligramm Bereich. Das heißt, das ist um eine Million geringere Konzentrationen als die Substanzen, mit denen man sich in den 80er, 90er Jahren beschäftigt hat. Also wirklich ganz, ganz geringe Konzentrationen. Wenn Sie heute eine dieser Substanzen, die Sie genannt haben vorher, Diclofenac als pharmazeutischen Wirkstoff hernehmen, dann ist das in etwa so, wie wenn Sie eine Tablette eine Diclofenac-Tablette in.
Was ist Diclofenac?
Ist ein Entzündungshemmer, also Voltaren ist wahrscheinlich ein Begriff. Aber wenn Sie den in den Neudon hineinschmeißen, also in diesen Konzentrationsbereichen bewegen wir uns. Also das entspricht in etwa genau dem, was wir in der Donau bei Wien haben. Eine Tablette in der neuen Donau von der Konzentration her. Und da sieht man auch schon ein bisschen, das ist jetzt keine toxikologische Beurteilung, aber Sie können sich damit vorstellen, dass seitens der Trinkwassergüter hier eigentlich keine Bedenken bestehen. Also die Gefährdung des Menschen ist eigentlich nicht das Thema, sondern es geht eher um die Organismen, die ihr Leben lang in diesen Konzentrationen hier sich aufhalten.
Woher kommen jetzt diese Spurenstoffe, wie Sie sie genannt haben? Sie haben jetzt ein Medikament aufgezählt. Woher kommen diese chemischen Verbindungen, die sich im Wasser nachweisen lassen?
Da muss man stark unterscheiden, von welcher Substanz wir sprechen. Es gibt Substanzen, die hauptsächlich über das Abwasser, auch gereinigtes Abwasser, eingetragen wird. Das ist zum Beispiel die pharmazeutischen Wirkstoffe. Es gibt andere Substanzen, die über den Luftpfad eingetragen werden, die also dann auch in den Alpenseen gefunden werden können, weil sie sehr leicht gaslöslich sind oder einen geringen Dampfdruck haben, also verdampfen, dann transportiert werden, über den Regen wieder ausgetragen werden. Es gibt Substanzen, die über die Landwirtschaft eingetragen werden. Also man muss da wirklich spezifizieren, woher kommen sie. Das ist auch ein großes Ziel der derzeitigen Forschungsarbeit, dass man für die einzelnen Substanzen hier versucht, Stoffströme herauszufinden. Das heißt, woher kommen die tatsächlich?
Und vieles kommt auch aus dem Haushaltsgebrauch.
Genau, also das, was über die Kläranlagen dann weiter ausgetragen wird, ist natürlich das, was über die Anwendung von jedem von uns als Konsumenten hier eingetragen wird. Wenn Sie sich überlegen, Ihren Tagesablauf, Sie stehen in der Früh auf, putzen sich die Zähne, diese Zahnpasta, die Sie aufs Bürstel drauf tun, ist ein chemischer Cocktail aus vielen Substanzen, das Shampoo, mit dem Sie sich duschen, das Duschgel, all das sind im Prinzip nicht rein Substanzen, sondern eine ganze Menge von chemischen Substanzen, die dann natürlich über das Abwasser auch auf die Kläranlage gebracht werden und dort zum Teil nicht vollständig entfernt werden und dann weiter in den Wasserkreislauf kommen.
Ja. 0800 22 69 79, unsere Nummer ins Studio, 0800 22 69 79. Norbert Kreuzinger vom Institut für Wassergüter der TU ist zu Gast und wir sprechen über Wasserqualität. Sie haben die chemischen Cocktails, Sie haben den Begriff chemische Cocktails erwähnt. Hat man da eigentlich die Übersicht über all die chemischen Verbindungen, die in diesen Produkten wie Shampoos, Sonnencremes, Duschgels, Schaumbäder und so weiter drin sind? Hat man da die Übersicht, was da alles enthalten ist?
In den Produkten selbst natürlich schon. Allerdings haben Sie dann natürlich im Wasser und im Gewässer eine Mischung von all diesen Substanzen, sodass Sie dort im Detail natürlich nicht wissen, was drinnen ist. Und das ist auch eine Stoßrichtung in der Forschung heutzutage, dass man versucht, nicht Einzelsubstanzen hier, die Wirkung von Einzelsubstanzen zu analysieren, sondern wirklich ein Wirkspektrum, also dieses Substanzgemisches, das da auftreten kann. Da werden also eigene Tests entwickelt, wo man dann schauen, ob das auf die Veränderung des Erbmaterials geht, Mutationen, krebserregend, ob die Substanzen krebserregend sind in der Mischung, ob sie für die Zellen als solche giftig sind. Da gibt es also spezielle Tests, die jetzt gerade in Entwicklung sind, die man dann heranzieht.
Aufmerksam geworden auf diese Problematik ist man ja in England im Laufe einer Studie. Da wurden Fische vor einer Kläranlage in einer Art Käfig untersucht und da ist man draufgekommen, dass diese Fische unter Anführungszeichen verweiblicht wurden. Was ist da mit diesen Fischen passiert und warum?
Das war tatsächlich der Beginn einer von zwei Startpunkten dieser Entwicklung. Der zweite war in den Everglades in den USA, wo in beiden Fällen eine Verweiblichung beobachtet wurde von Alligatoren in Amerika, von Fischen in England. Und das Problem ist, dass durch die Hormone, die hier ausgetragen wurden, weibliche Sexualhormone, bei diesen Organismen in den Männchen Eidotterprotein produziert wurde, bei den Fischen. Das heißt, etwas, was normal nur die Weibchen machen, haben dann die Männchen plötzlich gemacht. Und man geht davon aus, wenn diese Beeinträchtigung des Hormonsystems passiert, dann ist die Population als solches gefährdet, weil sie sich nicht mehr selbstständig reproduzieren kann. Dazu muss man auch sagen, dass die österreichischen Kläranlagen, um hier eine Lanze für die österreichische Abwasserreinigung zu brechen, diese Hormone sehr gut entfernen, auch schon jetzt. Wir haben in Österreich eine andere Philosophie in der Abwasserreinigung und die hat also auch schon dazu geführt, dass wir schon 2000 nachweisen konnten, dass also hier diese hormonelle Beeinträchtigung in den österreichischen Gewässern eigentlich nicht so stark ist, wie sie in England beobachtet wurde.
Genau, in den Everglades war es ja so, dass dann viele Alligatoreneier unbefruchtet geblieben sind und die Alligatorenmännchen einen kleineren Penis hatten als normalerweise, weil quasi die weiblichen Hormone das Wachstum beeinflusst haben. Das ist jetzt etwas, was in Österreich, wie Sie gerade gesagt haben, nicht so das Thema ist. Nein. Weil wir sehr gute Kläranlagen haben? Oder warum ist das in Österreich weniger Thema?
Wir sind in Österreich in einer Situation, wo wir auf der einen Seite natürlich ein wasserreiches Land sind. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel Abfluss in unseren Gewässern, dementsprechend eine gute Verdünnung. Und auf der anderen Seite eben die andere Philosophie in der Abwasserreinigung. Also wir waren eines der ersten Länder, die also sehr strenge Richtlinien für die Abwasserreinigung festgelegt hat, die jetzt erst sukzessive auch für Europa nachgezogen werden.
Der Herr Settele hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Herr Settele.
Ja, schönen Nachmittag. Ich habe eine Frage. Es wird momentan sehr viel Angst gemacht von Wasserreinigungsfirmen. Und es kursiert natürlich am Markt etliche Firmen, die eben gerade mit dieser Hormonbelastung und ja mit den ganzen Inhaltsstoffen im Wasser versuchen halt da Geschäft zu betreiben. Meine Frage konkret, haben Sie Erfahrung mit Umkehrosmoseanlagen? Machen solche Geräte Sinn? Diese Geräte versprechen ja bis aufs kleinste Molekül alles aus diesem Wasser entnehmen zu können und man trinkt dann mehr oder weniger ein total geklärtes Wasser, was für den Körper anscheinend sehr gesund sein soll. Haben Sie da Erfahrungswerte oder was sagen Sie als Wissenschaftler dazu?
Ja, danke für die Frage. Also zuerst einmal, wenn ich auf die Technologie Umkehrosmose eingehen darf, das ist tatsächlich eine Technologie, die alles aus dem Wasser herausholt. Ist sehr energieintensiv, holt auch Ionen heraus. Es wird auch zur Meerwasserentsalzung eingesetzt. Das Problem ist, Sie können sich mit reinstem Wasser, also mit destilliertem Wasser, wahrscheinlich sehr gut umbringen, weil es die ganzen Ionen aus dem Körper herauslöst. Also ich würde nicht sagen, dass ganz reinstes, destilliertes Wasser so gesund für den menschlichen Körper ist. Nicht umsonst nehmen die Sportler ja isotonische Getränke zu sich, um also den Salzverlust auszugleichen.
Das heißt grundsätzlich. Inwiefern kann man sich da umbringen?
Ja, dieses destillierte Wasser löst die Ionen aus dem Körper heraus und sie brauchen diese Ionen ja um für die Nerven, für den Nervenreiztransport. Ja. Darum, wie gesagt, nehmen die Sportler auch diese isotonischen Getränke und trinken nicht normales Leitungswasser. Also das einmal von der Technologie funktioniert das. Sie können aber genauso davon ausgehen, dass das Trinkwasser zu den bestuntersuchten Lebensmitteln gehört und dass speziell in Österreich eigentlich davon auszugehen ist, dass hier keine hormonelle Aktivität im Trinkwasser zu finden ist. Also das traue ich mich mit Sicherheit zu sagen.
Vielen Dank, Herr Settele. Der Herr Fernbach. Ich begrüße den Herrn Fernbach in der... Hallo?
Ja. Ja, guten Nachmittag, Fernbach mein Name. Ich habe folgende Anfrage, und zwar, ich beschäftige mich seit heuer mit einem kleinen Weingarten und musste das erste Mal, müssen nicht, sondern es hat, wurde mir nahegelegt, Gift austragen. Das hat dann mir die Frage natürlich hervorgerufen, wie sehr belaste ich damit eigentlich Grundwasser, indem dass ich also meine Trauben gegen Peronospora und Oidium schütze. Und wie sehr ist die landwirtschaftliche Einbringung von Herbiziden, Pestiziden etc., was da alles gibt, auf das Grundwasser heute noch ein Thema? Oder sind diese Stoffe alle schon so sauber, dass da eigentlich das außer vor ist, erstens? Und zweitens wäre, wenn man davon aber abgehen wollte, welche Alternativen gäbe es und gibt es darüber etwas nachzulesen oder sich schlau zu machen?
Ja, es gibt an und für sich so etwas wie eine Verordnung, die die Pflanzenschutzmittel, deren Wirkstoffe, die Zulassung in Verkehrbringung, Verwendung und so weiter kontrolliert. Das heißt, da gibt es einen rechtlichen Rahmen und eigentlich kann man davon ausgehen, dass zugelassene Pestizide hier umweltverträglich sind. Auch deren Metabolite und Abbau- und Reaktionsprodukte. Also man sollte grundsätzlich davon ausgehen, dass das keine massiven Probleme sind. Man bekommt aber immer wieder Überraschungen oder man erlebt immer wieder Überraschungen, wenn zum Beispiel bestimmte Wirkmechanismen nicht bekannt sind und erst im Nachhinein dann aus irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen sich ableiten lassen. Ein Thema auch Bienengiftigkeit. Zum Thema der Alternativen muss ich Sie leider verweisen an die Fachleute im Obstbau. Da kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben.
Vielen Dank, Herr Fernbach. Einerseits sagen Sie, dass es keine hormonellen Veränderungen durch Trinkwasser oder in österreichischen Gewässern gibt. Gleichzeitig kann man jetzt aber eine gewisse Gefährlichkeit auch nicht ganz ausschließen. Mir kommt vor, da weiß man vieles noch nicht oder ist sich viele Dinge noch nicht bewusst, beziehungsweise der Forschungsstand ist noch nicht so weit fortgeschritten. Was weiß man da noch alles nicht und was wird da gerade erforscht?
Es ist so, dass traditionell oder in der Vergangenheit hier bestimmte Wirkmechanismen angeschaut wurden und man sich heute nicht klar ist, ob diese Wirkmechanismen, die man sich in den letzten Jahren angeschaut hat, also wirklich relevant sind, ob es nicht andere gibt, die man sich besser anschauen sollte. Im Hinblick auf die hormonelle Wirksamkeit in unseren Gewässern muss man natürlich sagen, es hängt auch ein bisschen vom Verdünnungsverhältnis ab. Das heißt, wenn Sie eine große Stadt in einem kleinen Bach haben, dann wird man dort unter Umständen sehr wohl Effekte, nicht so dramatische, aber doch beobachten können. Wenn ein kleiner Ort an der Donau liegt, um das andere Extrembeispiel zu nennen, dann ist dort ein Einfluss auszuschließen. Ja. Das heißt, heute schaut man sich an oder heute überlegt man, welche Wirkarten oder welche Endpunkte in der Beeinflussung also wirklich relevant sind.
Ja, Sie haben den Krautenbach genannt als Beispiel. Der ist an die Kläranlage Mödling angeschlossen. Und dort wird der Krautenbach besteht zu 80% aus gereinigtem Wasser, das heißt Wasser, das aus der Kläranlage kommt. Und da die Kläranlage nicht alles rausfiltern kann, bleiben da von diesen Chemikalien Spurenstoffe zurück. Wenn wir uns jetzt anhand dieses Beispiels das vergegenwärtigen wollen würden, was bedeutet das jetzt? Was ist dann da drinnen und welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt?
Ja, die Situation Grottenbach-Mödling ist ein Beispiel. Eisenstadt-Eisbach wäre ein anderes Beispiel, so wo Sie große Kommunen an kleinen Gewässern haben. Die Auswirkungen was man versucht, ist, den ökologischen Zustand der Gewässer so gut zu machen, dass sich die Organismen und die Populationen da drinnen, das heißt, egal ob das jetzt Fische, Fischnährtiere oder andere Organismen sind, Amphibien, dass sich die reproduzieren können, dass die Population selbstständig aufrechterhalten können. Und das ist auch das Endziel, das man hat bei diesem chemischen Zustand, dass also hier die Umwelt hier nicht beeinträchtigt wird in ihrer natürlichen Entfaltung. Und man weiß eben jetzt von vielen Substanzen nicht genau, wie wirkt sich das jetzt tatsächlich auf den Fisch aus. Reichert es sich an im Fisch, dann wird der Fisch von einem Reiher gefressen, der Reiher von einem Adler und es wirkt dann irgendwo in den Eiern von den Adlern. Das heißt über diese Nahrungskette, aber auch zum Beispiel über den Menschen. Wenn der Mensch jetzt diesen Fisch essen würde und sich diese Substanz im Körper anreichert, was bedeutet das? Und man spricht hier vom sogenannten Secondary Poisoning. Das heißt, man rechnet dann quasi zurück.
Von der sekundären Vergiftung,
ja. Man rechnet dann quasi zurück, wie viel darf der Mensch aufnehmen, ein Leben lang. Und wenn ich das dann zurückrechne, dann komme ich schlussendlich in eine Konzentration, die im Wasser sein darf, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung des Menschen kommt oder auch der Organismen da drinnen.
Und wurden da jetzt zum Beispiel beim Krautenbach, wurden da Studien gemacht, wurde das irgendwie untersucht? Kann man da sagen, welche Auswirkungen das hat auf das Gewässer dort?
Beim Krautenbach und auch beim Eisbach ist es so, dass der traditionell ökologische Zustand eigentlich ein guter ist. Ja? Das heißt, obwohl so schlechte Verdünnungsverhältnisse da sind, die Kläranlagen soweit so gut das Abwasser reinigen, dass wir also hier von den Fischnährtieren her zum Beispiel her keine Negativbeeinträchtigung finden können. Bei den Spurenstoffen ist es so, dass man da noch etwas im Dunkeln tappt, weil ihm noch nicht ganz klar ist, welche Tests, was schaut man sich genau an. Schaut man sich jetzt eben die Anreicherung in einem Fischnährtier an oder auf die, ist es wirklich ein Stress, so ein sogenannter, also ein Stressphänomen, das eben verhindert, dass sich diese Organismen selbstständig vermehren? Oder ist der Grund, wenn sie das nicht tun, ein ganz anderer? Wie zum Beispiel eine schlechte Gewässerstruktur oder ein zu betoniertes Bachbett, das eben als Lebensraum hier entsprechend schlecht wäre.
0800 22 69 79, die Nummer zu uns ins Studio und die Frau Scholz hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Scholz.
Ja, grüß Gott. Ja, meine Frage wäre, also man weiß, dass bei der Homöopathie ganz geringe Mengen schon sehr gut wirken. Jetzt ist halt meine Sorge, dass eben Insektizide, Herbizide, zum Beispiel auch dieses Roundup, wo man weiß, dass die Bienen sterben, was bei uns in Österreich noch gekauft werden darf. Also das ist meine Sorge, dass in ganz, ganz geringen Mengen schon Wirksamkeit sich zeigt.
Ja, genau das schaut man sich an. Wo man sich noch nicht ganz schlüssig ist, was bedeutet Wirksamkeit? Man braucht, um wirklich Maßnahmen erarbeiten zu können, einen bestimmten reproduzierbaren Test mit einem definierten sogenannten Endpunkt. Das heißt, spricht ein Organismus, passiert etwas Bestimmtes mit dem Organismus oder eben nicht. Und man macht halt tatsächlich das, dass man diese sehr geringen Konzentrationen hier austestet, um zu sehen, ob irgendeine Wirkung da ist. Also gerade bei den Hormonen, die in sehr geringen Konzentrationen auch wirken, ist es ein massives Thema. Aber wir kommen dann sofort, weil Sie das Thema Homöopathie angesprochen haben, auch in den Bereich der Epigenetik hinein. Ob diese Substanzen epigenetisch etwas bewirken, eine Veränderung des Erbguts auf dieser Seite bewirken. Was ist der Normalzustand, mit dem wir vergleichen? Und da ist man sich eben noch sehr unsicher, dass man noch nicht weiß, wo schaut man hin und was ist meine Situation, die ich haben will oder auf der anderen Seite eine, die ich vermeiden will. Also da ist noch eine Unsicherheit da.
Warum sind da noch so viele Fragen offen? Man hat ja das Gefühl, es wird ständig geforscht, ständig werden neue chemische Stoffe kommen auf den Markt. Natürlich wird das dann, also sobald der eine erforscht ist, kommt schon wieder der nächste, die nächste chemische Verbindung und so geht das dann weiter. Aber warum sind da so viele Fragen offen? Wird das dann nicht irgendwie bei der Zulassung des Stoffes, weiß man nicht sofort, was da drinnen ist und wie das wirkt?
Doch, also es gibt auf EU-Ebene die sogenannte REACH-Verordnung zum Beispiel, also die Registrierung von und Zulassung von Chemikalien, wo diese Tests gemacht werden müssen, mit denen ins Detail gehen. Aber der Punkt ist, bis jetzt hat man sich wirklich diese sogenannten akut direkt sofort toxischen, giftigen Verbindungen angesehen. Das heißt, sie essen ein Gift und sie sterben. Oder ich leite ein Gift ins Gewässer ein und der Fisch stirbt. Jetzt beschäftigt man sich mit dem Bereich, was passiert, wenn der Fisch sein Leben lang in diesem Gewässer drin ist. Das ist eine ganz eine andere Dimension der Betrachtung. Und da fehlen eben auch die Erfahrungen, da fehlen die Tests und auch die Daten dafür. Und darum wird das seit 10 Jahren jetzt systematisch untersucht.
Und was weiß man schon? Also was ist das, wovon man mit Sicherheit sagen kann, das hat eine negative Auswirkung in Österreich jetzt? Also es gab ja im Jahr 2000 diese große Studie. Was kann man da mit Sicherheit aussagen? Welche Aussage kann man treffen?
Also es wird in Österreich eine doppelte Strategie verfolgt. Das eine ist, wir haben Vorgaben von der EU über die Wasserrahmenrichtlinie. Also Sie haben eingangs diese neuen Substanzen erwähnt, die man sich anschaut. Das heißt, man schaut, inwieweit werden diese Vorgaben der EU in Österreich eingehalten oder nicht. Muss man irgendwelche Maßnahmen setzen, um diese Zielwerte, die dann als unbedenklich einzustufen sind, einzuhalten. Das ist einmal die amtliche Seite, wenn Sie wollen. Und auf der anderen Seite versucht man, in die Zukunft zu gehen und zu schauen, okay, wenn ich jetzt andere Tests einsetze, integrative Tests, das heißt Tests, die auf verschiedene Reaktionen schauen, die Tests, die eben auch auf die auf die Gesellschaft im Wasser, auf diese selbstständige Vermehrung schauen, wenn ich die einsetze, wie passt das mit der österreichischen Situation zusammen? Und wie gesagt, die klassische, traditionelle Schiene, da sind wir gut dabei, die muss auch gemacht werden. Und die andere Seite ist der Forschungsbereich, wo man quasi im Vorfeld versucht, das Feld zu sondieren.
Die Frau Rose hat uns angerufen.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Frau Rose.
Guten Tag.
Also ich höre Ihnen sehr genau zu. Ich höre auch, dass Sie sehr verhalten sind mit Ihren Aussagen. Ich kann gut verstehen, dass Sie wahrscheinlich nicht alles sagen wollen. Meines Wissens, mindestens schon 7, 8 Jahre, wissen die großen Versicherungsgesellschaften sehr wohl, welche Reste im Trinkwasser bleiben und was sie gerade auf der Ebene der genetischen Veränderungen im hormonellen Bereich anrichten. Das ist nicht allein das Wasser, das Trinkwasser, aber Sie haben zu Beginn ja auch von, ich sage jetzt PVC, Restbestände etc. gesprochen. Das kommt dann alles zusammen. Und meine Frage ist nicht, was Sie auf Verordnung erforschen oder was Sie gerne erforschen oder worauf Sie schauen wollen, sondern was könnte denn der Einzelne dazu beitragen, die Lage, die ja sicher entschärfbar ist, einfach indem man auf vieles verzichtet. Ich denke, wie viele Hormone jeden Tag, wie viele Frauen zu sich nehmen, um ihren Monatsrhythmus zu regulieren. Was kann man tun? Hat man sich da schon mal was überlegt, was ja vielleicht besser ist, als immer hinterher zu forschen?
Sie haben, danke für Ihre Fragen. Es sind zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, die Sie da angesprochen haben. Das eine ist die Frage, inwieweit das Wasser und als Wassermensch sitze ich also hier fürs Wasser stellvertretend, inwieweit also diese Substanzen übers Wasser aufgenommen werden. Und das ist also das zentrale Thema. Auch Hormone werden über andere Wege aufgenommen. Hormonell wirksame Substanzen haben sie im Rotwein drinnen, haben sie im Bier drinnen, haben sie in Sojaprodukten drinnen. Und man muss also immer schauen, in welcher Relation, also über welchen Pfad, wie erfolgt dann die Aufnahme dieser Substanz in den Körper hinein. Das Zweite ist natürlich, was kann der Einzelne tun? Tatsächlich ist es ja heute so, dass die allermeisten dieser Substanzen nicht aus der Produktion, aus der chemischen Produktion kommen, sondern sich aus dem, alltäglichen Einsatz hier ins Wasser verabschieden. Und dass die Nutzung von Produkten, von Chemikalien hier eigentlich dazu beiträgt. Speiseeis. Also früher war Zucker im Eis und man hat noch 2 Kugeln, war man dick. Und heute kann man 10 Kugeln essen, ohne dick zu werden. Warum? Weil kein natürlicher Zucker mehr jetzt, oder Rübenzucker drinnen ist, sondern weil ein Süßstoff drinnen ist, Acetosulfan, der biologisch nicht abbaubar ist, in den Kläranlagen nicht abgebaut wird und den sie dann in den Gewässern drinnen haben. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass jede einzelne Maßnahme im Haushalt, ob das jetzt ein Putzvorgang ist, ob das irgendeine Nahrungsaufnahme ist, ob das eine Körperpflege ist, zum Freisetzen dieser Substanzen führt. Ein Parfum setzt Galaxolide frei. Dafür ist es ja auch gemacht. Ja. Nur es ist eben so, dass wirklich jeder Einzelne dazu beiträgt, dass es diese Substanzen dann im Endeffekt in diesen sehr niedrigen, aber doch nachweisbaren Konzentrationen in den Gewässern landen.
Das ist natürlich die schwierige Frage, inwieweit ist der Konsument informiert und wie weit geht die Verantwortung des Konsumenten? Was kann der Konsument überhaupt tun?
Genau, und darum bin ich auch sehr dankbar, hier eingeladen worden zu sein, weil ich bin der Meinung, dass den meisten Konsumenten es gar nicht bewusst ist, dass sie selbst diese Substanzen tagtäglich freisetzen. Wenn sie ein neu gekauftes T-Shirt hernehmen, dann haben sie Flammschutzmittel drinnen, das mit dem ersten Waschgang dann freigesetzt wird. Das kommt auf die Kläranlage, kommt ins Gewässer. Also es ist wirklich, egal wo sie hinschauen, haben sie diese organischen Verbindungen in sehr geringen Konzentrationen, die dann eingetragen werden in den Wasserpfad.
Die Frage ist jetzt, wer trägt die Verantwortung dafür? Also kann man die Verantwortung an den Konsumenten abschieben? Kann man sagen, verwendet weniger Shampoos, weniger Duschgel, weniger T-Shirts, die chemische Produkte oder chemische Verbindungen enthalten? Oder sind es die Konzerne oder sind es die Regierungen der jeweiligen Länder? Wen kann man da in die Pflicht nehmen?
Wir sind heute nicht nur im Wasserbereich und in diesem Themenbereich auf einer Ebene angelangt, wo die Lösungen leider nicht mehr so einfach sind. Das war vor 20, 30 Jahren noch so, wo die Industrie ungereinigte oder auch die Kommunen ungereinigtes Abwasser in die Gewässer gelassen haben. Da war die Lösung sehr einfach, baut Kläranlagen. Hat auch gewirkt. Heute sind wir in einem Themenbereich, diese Substanzen sind nicht mehr wegzudenken aus dem täglichen Leben. Und man kann es nur für jene Substanzen, die es auch die EU als prioritär gefährlich einstuft, dann schauen, ob man sie ersetzt, aus dem Markt herausnimmt, durch irgendwelche anderen Verbindungen ersetzt. Die Herausnahme von den Weichmachern in Babyflaschen ist ein Beispiel dafür, dass das auch tatsächlich...
Bisphenol A, ja, genau. Wenn ich mich recht erinnere.
Genau, also das dauert dann eine gewisse Zeit, wenn die Gefährlichkeit erkannt wird. Dann schaut man sich an, wo sind die größten Probleme und dann versucht man Maßnahmen zu finden, die also dieses Risiko hier reduzieren.
Vor kurzem wurden diese Spurenstoffe ja noch Mikroverunreinigungen genannt. Jetzt haben Sie mir aber im Vorgespräch gesagt, man soll das nicht mehr Mikroverunreinigungen nennen, sondern Spurenstoffe. Das klingt neutraler. Warum? Woher kommt dieser möglichst neutrale Begriff?
Verunreinigung ist eine Wertung, die von der von vornherein nicht klar ist, was ist schlecht daran. Wenn Sie ein Substral hernehmen, dann haben Sie dort Spurenelemente drinnen, damit die Pflanzen gut wirken. Und diese Spurenelemente, wenn die jetzt in zu hohen Konzentrationen, also dort sind sie gut und wichtig, wenn Sie dieselben Substanzen in höheren Konzentrationen im Gewässer haben, sind sie schlecht. Das heißt, die Substanz als solche muss nicht schlecht sein und nur das Vorhandensein als solches ist kein Hinweis auf ein Problem. Es kommt eben auf die Dosis an und auf die Konzentration. Und darum hat man sich geeinigt, also international quasi hier von Spurenstoffen zu sprechen und nicht von per se als Verunreinigung das zu sehen.
Und jetzt gibt es, abgesehen von den Spurenstoffen, auch noch ein weiteres Problem, das aufgetaucht ist, nämlich die Nanopartikel. Mhm. Also all das, was von der Nanotechnologie zurückbleibt im Wasser. Was hat es denn mit diesen Nanopartikeln auf sich?
Ja, da sprechen Sie ein Thema an, das absolut brandaktuell ist. Man weiß über das Umweltverhalten dieser Nanopartikel noch quasi gar nichts. Warum setzen Sie diese Nanopartikel ein? Bleiben wir bei einem Nanosilber. Nanosilber heißt eine Silberpartikeln, die also untermikroskopisch klein sind, im Bereich von wenigen Nanometern. Und das Problem ist, dass diese kleinen Partikel jetzt in die Zellen eindringen können, das heißt, die natürlichen Barrieren umgangen werden und dann damit eine Wirksamkeit da ist.
Man setzt das ja auch ein in der medizinischen
Richtig, also jedes Pflaster ist heute mit Nanosilber quasi schon belegt, um also die Infektionen zu verhindern. Jetzt gelangen diese Substanzen natürlich in die Umwelt, wirken auf der Haut gegen die Eiterbakterien. Jetzt haben wir im Gewässer natürlich auch Bakterien und auf der Kläranlage. Und damit wirken diese Substanzen natürlich potenziell auch dort, wo sie nicht sollen. Und das herauszufinden, haben wir gemeinsam mit dem Umweltbundesamt vor einiger Zeit ein Projekt eingereicht, dass wir uns einmal anschauen, wie man das angehen kann. Aber international gesehen wird zwar Nano immer mehr eingesetzt, aber über das Umweltverhalten weiß man eigentlich nichts.
Der Herr Neuhold hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Neuhold.
Ja, begrüße, freut mich dran zu kommen. Also meine Frage ist an den Spezialisten, man schimpft immer so sehr über das Regenwasser. Haustiere trinken es gern, misst man das Regenwasser, dann habe ich gerade einmal 3-4 Mikrosiemens. Mhm. Misse ich irgendein Leitungswasser, irgendein Brunnenwasser oder was, dann habe ich da mehrere hundert. Mhm. Wenn ich jetzt vergleiche, Sie haben das ionisierte Sportlergetränk angesprochen, das sind aber anorganische Ionen. Mhm. Ich denke, das sind dem Körper nicht so förderlich, denn die Schulmedizin, wenn die eine Nierendialyse macht, dann machen die das eben mit 3, 4, 5, 6 Mikrosiemen. Mhm. Jetzt bitte, warum sollte ich, solange ich gesund bin, ein Wasser trinken mit viel anorganischen Mineralien? Weil wenn ich da Wasser trinke mit sehr wenig, also Gemüsesaft hat sehr viel organische Mineralien und organische Substanzen drinnen, warum soll ich nicht schon die Nierendialyse machen, bevor sie denn überhaupt eine braucht? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn ich irgendein Mineralwasser trinke, das was einen hohen Wert hat, dass ich dann doch eine Dialyse mal irgendwann brauche. Denn dieses Wasser, das was vermeintlich sehr gesund ist, das wird für die Dialyse nicht verwaltet.
Okay, vielen Dank, Herr Neuhold.
Ja, die Mikrosiemens beziehen sich auf die Leitfähigkeit des Wassers und das ist also in unseren Wässern hauptsächlich die Härte. Das heißt, je härter das Wasser, desto höher die Leitfähigkeit. Und die ist also per se nichts Schlechtes. Die organischen Substanzen hier, die fallen der Leitfähigkeit quasi überhaupt nicht ins Gewicht. Die Leitfähigkeit kommt von den anorganischen Inhaltsstoffen, wie der Herr gesagt hat. Beim Dialysewasser ist es ja so, dass sie genau diese Substanzen rausholen wollen. Das heißt, sie brauchen Wasser mit geringer Leitfähigkeit, damit sie aus einer Substrat mit hoher Leitfähigkeit quasi die Ionen rauslösen und aus dem Körper ausschwemmen können.
Okay. Was wird jetzt gemacht? Also es wird weiter geforscht, es gibt Listen mit potenziell gefährlichen Spurenstoffen. Was kann man eigentlich noch tun, um die Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt möglichst gering zu halten?
Also die Forschung geht momentan in Österreich in drei Richtungen. Das eine ist einmal, um Modelle zu entwickeln, um herausfinden zu können, woher kommen die einzelnen Substanzen. Damit man dann wirklich Maßnahmen setzen kann, wenn es notwendig ist, die wirklich zielgerichtet sind. Das muss ja die Gemeinschaft bezahlen. Das zweite ist, dass man sich Technologien anschaut, Abwasserreinigungstechnologien, die imstande sind, einen Großteil dieser Substanzen hier zusätzlich herauszuholen. Und das dritte ist eben, wie schon öfter angesprochen, verschiedene Tests, die als Bewertungskriterien herangezogen werden. Das heißt, wo will ich hin, damit ich wirklich keinen Effekt in der Umwelt finde.
Und Sie arbeiten ja auch zusammen, mehrere universitäre Institute arbeiten zusammen und es wird weiter geforscht und erforscht.
Wir haben in Österreich die gute Situation, dass wir eine überschaubare Familie sind. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Medizinuni, mit dem Umweltbundesamt, mit der Veterinäruniversität und so weiter, um also hier gemeinsam einen österreichischen Weg zu finden, der uns auch international schon hohe Reputation gebracht hat.
Vielen herzlichen Dank, Herr Kreuzinger, fürs Kommen.
Gerne, ich danke.
Dankeschön. Morgen in Von Tag zu Tag spricht Andrea Hauer mit der Schriftstellerin Bettina Bollacker über ihren neuen Roman Cassiopeia. Natascha Konopitzky sagt Danke fürs Zuhören und wünscht weiterhin einen wunderschönen Tag mit Ö1.